Ihr Lieben, eines Tages werden wir alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Welche Worte möchtest du dann von Gott hören? Ich kann dir sagen, welche Worte ich hören möchte. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Sind das nicht Worte, die du auch hören möchtest? Aber kannst du tatsächlich von dir sagen, dass du in allem ein tüchtiger und treuer Knecht Gottes bist? Nun, in unserer Predigtserie durch das erste Buch Samuel kommen wir heute zu Kapitel 12. Und dabei sehen wir, dass Samuel sein Richteramt niederlegt und ein Resümee seiner Richterzeit zieht. Dabei nimmt er für sich selbst in Anspruch, dass er tatsächlich Gott und den Menschen tüchtig und treu gedient hat. Zugleich ermahnt er das oft sehr untreue Volk, zu Gott zurückzukehren, ihn zu fürchten und ihm zu dienen. Ich denke, dass dieses Kapitel hochgradig relevant für uns ist. Denn dieses Kapitel hat all denen ganz viel zu sagen, die sich danach sehnen, eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes zu stehen und dann diese Worte zu hören. Recht so, mein treuer und tüchtiger Knecht. Vor allem spricht dieses Kapitel zu denen, die nicht nur diese Sehnsucht haben, sondern die zugleich feststellen müssen, dass ihr Leben nicht immer genau so aussieht. Und von daher wage ich zu behaupten, dass dieses Kapitel für uns alle hochgradig relevant ist. Bevor ich diesen Text mit uns betrachte, möchte ich uns kurz sagen, was ich vorhabe in dieser Predigt. Ich habe diesmal nicht einen langen Satz formuliert, den ich Stück für Stück entfalten werde, sondern ich habe es ein bisschen einfacher und vielleicht praktischer gemacht von den Anwendungen her. Wir wollen einfach 4 Dinge betrachten. In den ersten 5 Versen zeigt sich Samuel als ein Vorbild, dem wir folgen sollten. Dann in Versen 6 bis 11 sehen wir auf den Gott, dem wir uns anvertrauen sollten. In den Versen 12 bis 19 hören wir eine Warnung, die wir ernst nehmen sollten. Und schließlich in den Versen 20 bis 25 folgt ein Aufruf, auf den wir hören sollten. Das sind die 4 Abschnitte dieser Predigt. Das hilft euch vielleicht, wenn ihr folgt und wenn ihr zwischendurch mal rauskommt, ist es immer ganz gut zu wissen, wo ist eine Rampe, dass ich wieder reinkommen kann. Es soll ja vorkommen, dass man bei einer längeren Predigt irgendwann mal gedanklich abschaltet. Mir ist das schon mal passiert. Und ich möchte beten, dass Gott uns hilft, dass uns das heute nicht passiert. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir auf dein heiliges Wort hören dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du uns durch deinen Heiligen Geist befähigst, Acht zu haben, sodass wir hören, was du uns persönlich zu sagen hast. Schenk mir, ein treuer Knecht zu sein in der Verkündigung deines Wortes, sodass ich nicht meine Gedanken kundtue, sondern dein Wort verkündige. Und gib uns nicht nur die Bereitschaft, Hörer deines Wortes zu sein, sondern dann auch Täter. So segne das Predigen und das Hören auf dein Wort. Amen. Letzte Woche, Kapitel 11, hatte damit geendet, dass Saul nochmal ganz offiziell als König eingesetzt worden war. Ihr erinnert euch daran. Ein großes Fest fand da statt, es wurde gegessen, es wurde sich gefreut über die Einsetzung von Saul. Und damit endete dann nun auch die Dienstzeit von Samuel. Samuel hatte bisher das Volk geleitet, nicht als König, sondern als der Letzte der Richter. Und so beginnt Kapitel 12 damit, dass Samuel jetzt ein Resümee zieht über seine Richterzeit. Ich lese uns zuerst aus 1. Samuel 12 die ersten 5 Verse. 1. Samuel 12, die Verse 1 bis 5. Da sprach Samuel zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Siehe, nun wird euer König vor euch herziehen. Ich bin alt und grau geworden und meine Söhne sind bei euch. Ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier stehe ich. Nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will es euch zurückgeben. Sie sprachen: Du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Er sprach zu ihnen: Der Herr ist euch gegenüber Zeuge und heute auch sein Gesalbter, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sprachen: Ja, Zeuge sollen sie sein. Also Samuel hatte dem Volk nun Saul als König gegeben, hatte getan, was das Volk von ihm gefordert hatte. Sie wollten einen König, wie ihn die Heiden hatten. Denn die Söhne Samuels, die hier kurz erwähnt werden, schienen dem Volk nicht geeignet. Wir haben darüber nachgedacht in Kapitel 8. Samuel selbst war alt geworden und deswegen schien es an der Zeit, einen Übergang zu haben. Als damals diese Forderung zu Samuel kam, dass das Volk sagte, wir wollen einen König, wie ihn die Heiden haben, da war er verärgert. Aber Gott hatte ihm verdeutlicht, dass er dem Volk geben sollte, was das Volk forderte. Auch wenn die Forderung des Volkes letztendlich bedeutete, dass das Volk mit der Forderung nach einem König, wie ihn die Heiden hatten, letztendlich den einen wahren König, nämlich Gott selbst, ablehnten. Aber Gott hat gesagt, gib ihnen, was sie wollen. Aber bevor du ihnen diesen König gibst, den sie fordern, warne sie, sag ihnen, dass dieser König ihnen alles nehmen wird. Auch daran erinnern wir uns in Kapitel 8. Er hatte gesagt, eure Söhne und eure Töchter wird er nehmen, eure Felder, eure Knechte und Mägde und eure Rinder und Esel. Und trotz all dieser Warnungen hat das Volk gesagt, ja, gib uns einen König. Bisher war Samuel vor dem Volk hergegangen, so wie er das hier sagt, von Jugend an. Nun sollte der König vor dem Volk herziehen. Und damit endet die Zeit für Samuel. Und er sagt jetzt abschließend, okay, wenn es irgendwelche Klagen gibt über meinen Dienst in der Rückschau, dann bringt die vor. Und er betont dann, schaut, ich habe meinen Dienst ganz anders ausgeübt, als der König es tun wird. Ich hatte gewarnt, der König wird euch alles nehmen. Und er fragt, habe ich euch irgendetwas genommen? Selbst Rind oder Esel? Und die erkennen an, nein, du hast uns nichts genommen, du warst in allem gerecht und gut. Du hast einen treuen Dienst getan. Das bestätigen sie. Und ich habe mich gefragt, wie wird das sein, wenn Menschen über uns eines Tages ihr Urteil sprechen? Vielleicht ein Wort an die Teens, an die Jungen unter uns. Wenn eure Schulzeit endet, was werden eure Mitschüler über euch sagen? Ich habe vor gut einer Woche mein Elternhaus ausgeräumt und dabei meine Abi-Zeitung gefunden. Und darin gibt es dann so kurze Statements über jeden Einzelnen. Ich sage euch jetzt nicht, was über mich drin stand. Ich hätte mir gewünscht, dass da steht, Matthias war fürsorglich und treu und hat sich immer um andere gekümmert. Stand nicht ganz so da drin, ich weiß nicht genau, warum die das nicht geschrieben haben. Aber liebe Schüler, was werden eure Mitschüler über euch sagen? Würden sie sagen, er, sie war immer auf das Wohl anderer bedacht? Oder wenn die Zeit kommt, Teenkreis oder Jugend zu verlassen und eine nächste Gruppe weiterzugehen, was werden die sagen, die du zurücklässt? Nun, liebe Eltern, was werden eure Kinder eines Tages sagen, wenn sie aus dem Elternhaus rausgehen? Werden sie anerkennen, dass ihr in allem auf ihr Wohl bedacht wart? Wenn du deinen Arbeitsplatz wechselst oder in Rente gehst, wenn du aus deiner Nachbarschaft wegziehst, was werden die sagen, die zurückbleiben? Wirst du bei den Leuten in Erinnerung bleiben als jemand, der treu gehandelt hat, der auf das Wohl der Mitmenschen bedacht war? Und denken wir an den letzten Gang. Was wird bei deiner Beerdigung von den Menschen über dich gesagt werden? Damit meine ich nicht im offiziellen Teil, da werden oft sehr schöne Worte gesagt. Nee, danach, beim Trauerkaffee, was werden die Menschen sagen? Samuel war so ein treuer Diener Gottes und der Menschen, dass selbst auf klare Aufforderung hin keiner etwas Schlechtes über ihn zu sagen hat. Wollen wir danach streben, auch so zu leben, seinem Vorbild zu folgen, sodass auch wir für unsere Mitmenschen zum Segen werden? Ich glaube, wir sehen in Samuel ein Vorbild, dem wir folgen sollten. Ab Vers 6 lenkt Samuel dann den Blick von sich selbst hin zu seinem Gott. Und er ruft das Volk dazu auf, auch über diesen Gott ein Urteil zu sprechen. Ich lese uns die Verse 6 bis 11. Und Samuel sprach zum Volk: Der Herr ist, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn, wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn, und der Herr sandte Mose und Aaron, um eure Väter aus Ägypten zu führen und sie in diesem Land wohnen zu lassen. Aber als sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen, verkaufte er sie in die Hand Sisseras, des Feldhauptmannes von Hasor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab. Die kämpften gegen sie. Und sie schrien zum Herrn und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und den Astarten gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde. So wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubal, Barak, Jephtha und Samuel. Und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum. Und ließ euch sicher wohnen. Ja, also so wie Samuel sich selbst dem Urteil der Menschen ausgesetzt hatte, stellt er nun Gott den Menschen vor Augen und sagt: So, was habt ihr nun über Gott zu sagen? Und er zeigt ihnen, dass Gott ein treuer und ein geduldiger Retter ist. Ich erinnere daran, wie es einst war, als das Volk nach Ägypten gekommen war und dort in großer Sklaverei, in großem Leid lebte. Und er betont: Wie war das damals, als ihr gerufen habt? War Gott euch nicht zur Hilfe gekommen? Hat er euch nicht gerettet? Er hatte sie auf wunderbare Weise herausgeführt aus der Sklaverei. Und er erwähnt hier dann einfach nur, dass sie ins gelobte Land kamen. Was er dabei nicht mal sagt, ist, dass sie zwischendurch gegen Gott murrten und klagten. Wir haben das in der Textlesung gehört. Das übersieht er einfach und zeigt, Gott war so treu, dass sie letztendlich im gelobten Land ankam. Und dann erinnert Samuel das Volk daran, dass nicht nur Gott sie dort sehr gesegnet hatte, einem Land, das mit Milch und Honig fließt, sondern dass sie auch in diesem Land selbst von Gott immer wieder Gnade fanden, bei Gott immer wieder Gnade fanden. Ich erinnere das Volk daran, wie sie immer wieder sich von Gott abgewandt hatten und deshalb in die Hände ihrer Feinde kamen, Not erlitten. Und immer wenn sie sich wieder auf Gott besannen und zu Gott riefen, ein ums andere Mal sandte Gott einen Retter, einen Richter. Er erwähnt hier nur vier der Richter. Die werden einfach so erwähnt, als wenn sie alle miteinander da waren. Aber es war ja tatsächlich so, einer kam nach dem anderen. Und es war immer so, sie rufen zu Gott in ihrer Not, Gott sendet einen Retter, sie werden gerettet. Und dann vergessen sie Gott wieder und tun wieder falsche Dinge, sündigen Gott. Und sie kommen wieder in Not und sie rufen wieder und Gott erbarmt sich. Ein ums andere Mal. Und immer wieder sehen wir Gottes erstaunliche Gnade und Geduld. Möchte ich fragen, kennst du diesen Gott? Diesen Gott, der so erstaunlich geduldig und gnädig mit untreuen Menschen ist. Ich sage mal, erinnert hier nur an einen ganz kurzen Ausschnitt der Geschichte. Man könnte die Geschichte viel weiter spannen und wir würden noch mehr sehen von Gottes Geduld und seiner Gnade. Wir wissen, wie die Geschichte begann. Gott hatte die ersten Menschen geschaffen in seinem Abbild und er hatte sie gesegnet über alle Maßen. Unsere ersten Vorfahren lebten im Paradies. Sie erlebten Fülle, die Gott nur für sie bereitet hatte, damit sie darin leben können. Aber unsere ersten Vorfahren lobten Gott nicht einfach und erfreuten sich an all den Segnungen. Nein, sie rebellierten gegen Gott. Sie misstrauten Gott. Sie ließen sich dazu verführen, gegen Gottes guten Willen zu handeln. Und so wurden sie von Gott getrennt. So konnten sie nicht mehr sein in der Gegenwart des guten Gottes. Und Gott hätte jedes Recht gehabt, die Menschen in diesem Moment einfach für alle Zeit zu richten, sich von ihnen abzuwenden, die ganze Schöpfung zu zerstören, ihr ein Ende zu machen. Aber Gott war so geduldig. In seiner erstaunlichen Gnade gibt er den Menschen schon in dem Moment, wo er sein Urteil spricht über den Sündenfall, ein Versprechen. Sagt aber, eines Tages wird ein Nachkomme der Frau kommen und er wird dem Bösen den Kopf zertreten. Wird dabei selber leiden. Aber er wird es für euch tun. Ein Retter wird kommen. Und immer wieder erweist sich Gott als ein Gott, der dem Menschen mit seiner Hilfe zur Seite steht. Das zieht sich durch die ganze Geschichte. Nun hätte man denken können, dass irgendwann die Menschen es kapieren, nicht wahr? Irgendwann zu sagen, eigentlich ist die Sache klar. Gott meint es unendlich gut mit uns, er liebt uns, er ist so gnädig und geduldig und er gibt uns immer wieder lauter Wohltaten. Er beschenkt selbst die, die nichts verdient haben. Dann bleiben wir aber bei ihm. Wäre vernünftig, oder? Jetzt frage ich dich mal ganz vorsichtig, bist du vernünftig? Es ist erstaunlich, es sind die Menschen immer wieder vergessen sie das und wenden sich von Gott ab und gehen ihre eigenen Wege und immer wieder kommen sie in Not und immer wieder rufen sie zu Gott, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das Erstaunliche ist, Gott ist immer und immer und immer wieder da. Und kommt zur Hilfe. Und Gott beschenkt selbst die, die nicht rufen, mit so viel Gnade, mit so viel Gutem. In der Theologie sprechen wir von der allgemeinen Gnade Gottes. Im Psalm wird beschrieben, dass Gott seinen Regen, der die Felder fruchtbar macht, sendet über die Gerechten und über die Ungerechten. Regen klingt für uns nicht mehr so segensreich. Wir sagen, die Sonne scheint auch über dem Gerechten und den Ungerechten. Lieber Nicht-Christ, wenn du heute hier bist und vielleicht mit dem ganzen Gottgerede noch nicht so viel anfangen kannst, ist dir klar, dass alles Gute, was du erlebst, jeder Atemzug, den du tust, der Frieden, den du erleben darfst, die Freiheit, dass du ein Dach über dem Kopf hast, all das ist Ausdruck der allgemeinen Gnade Gottes. Gott könnte dem sofort ein Ende machen. Du erlebst Wohltaten von Gott, von dem Gott, den du nicht mal anerkennst. Gott ist da, immer wieder. Wenn Menschen sich ihm zuwenden, zeigt er das ganz konkret. Samuel beruft sich auf die Richterzeit und zeigt, wie es damals war. Immer wieder erweckt Gott Retter, die das Volk aus der selbstverschuldeten Not heraus retten. Samuel erwähnt dabei als letzten Richter sich selbst, habt ihr vielleicht gehört, nicht? Schreibt einfach von Samuel, das ist er natürlich selber. Aber er ist nicht der letzte Retter, den Gott sendet. Nun übernehmen die Könige und nach einem Desaster unter Saul kommt David, ein von Gott erwählter König, der dem Volk zum Segen wird, der es rettet aus der Hand der Feinde. Und auch er ist nur ein Schatten und ein Vorläufer von dem letztendlichen großen Retter, den Gott verheißen hat. Dem Retter, der Gottes Volk für alle Ewigkeit retten würde. In seiner großen Gnade und Barmherzigkeit kam Gott schließlich selbst zu uns Menschen. Da, wo wir uns von ihm abgewandt haben, da, wo wir nichts von ihm wissen wollten, kommt Gott zu den Menschen in Jesus Christus. Er lebt unter uns das vollkommen gute Leben, das wir hätten leben sollen. Er lebt in dem perfekten Gehorsam, den wir nicht haben. Trotz all der Wohltaten, die wir bei Gott finden. Und nachdem Jesus dann dieses vollkommen gute Leben gelebt hat, nimmt er das gerechte Gericht, die gerechte Strafe Gottes, die wir verdient hätten, auf sich. Nicht? Samuel beschreibt sich selbst und dann später Saul in den ersten Versen als jemand, der vor dem Volk herging. Und in gewisser Weise tut Jesus das auch, als der gute Hirte geht er seinem Volk voran. Aber er tat mehr als nur uns voranzugehen, er ging für uns ans Kreuz. Sodass jeder, der sich ihm anvertraut, der zu ihm kommt im Glauben bei ihm, Rettung von aller Schuld finden kann. So gnädig ist Gott. Und dann überwand er den Tod und er ist der lebendige Retter und Herr, der auch heute noch jeden rettet, der sich ihm anvertraut. Und er ruft auch heute noch Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, die nichts von ihm wissen wollen, die ihn ignorieren und ruft sie und sagt, kommt, vertraut mir, vertraut euch mir an, kehrt um von euren falschen Wegen. Tut Buße, das heißt, kehrt um, denkt um, vertraut euch mir an, glaubt. Meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du das getan? Bist du umgekehrt zu Gott? Hast du dich ihm anvertraut? Siehst du, Gott allein kann retten. Aus jeder Not. Und vor allem aus der allergrößten. Dass du nämlich eines Tages stehen wirst vor dem Richterstuhl Gottes. Und dann brauchst du diesen Retter. Samuel zeigt uns hier einen Gott, dem wir uns anvertrauen können und dem wir uns anvertrauen sollten. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich kenne den Gott noch nicht gut genug, um mich ihm anzuvertrauen, dann nimm die Einladung an zum Christsein-Entdecken-Kurs. Wir machen diesen Kurs ganz bewusst, damit ihr Jesus Christus als diesen Retter besser kennenlernen könnt, sodass ihr euch ihm anvertrauen könnt. Komm am Mittwoch um 19 Uhr hier in dieses Haus. Wir wollen dir das erklären, was es mit diesem Retter auf sich hat, sodass du auch ihn so gut kennenlernen kannst, dass du dich ihm anvertrauen kannst. Und ihr Lieben, das gilt für uns alle, nicht? Das gilt für uns alle. Wir sollten erkennen, dass Gott ein Gott ist, dem wir uns mit allem immer wieder anvertrauen können. Immer wieder zu ihm kommen können. Nun, zur Zeit Samuels war der letztendliche und größte Retter noch nicht gekommen. Und doch hatte Gott das Volk genug erlebt. Sie hatten erlebt, wie gut und gnädig und geduldig Gott ist. Sie hätten Gott voll und ganz vertrauen sollen. Doch ab Vers 12 verdeutlicht Samuel, dass das Volk eben nicht treu ist. Dass schon ihre Forderung nach einem König letztendlich nichts anderes war als eine Abkehr von Gott. Ich lese uns den dritten Abschnitt ab Vers 12. Da heißt es, Samuel spricht zum Volk, als ihr aber saht, dass Nasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, spracht ihr zu mir. Nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Nun, da ist euer König, den ihr erwählt und erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Und dann folgt ab Vers 14 ein dringender Aufruf, verbunden mit einer ernsten Warnung an das Volk. Möchtet ihr doch den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Mund des Herrn nicht ungehorsam sein? Und möchtet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen? Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Und schließlich lesen wir ab Vers 14, dass Gott diese Warnung durch ein Zeichen bestätigt. Ja, er spricht hier von der Weizenernte, die war mitten während der Trockenzeit. Da gab es keinen Regen. Und Samuel kündigt an, dass in dieser Trockenzeit plötzlich ein Gewitter kommen würde. Und das kam dann auch. Wir lesen Vers 16 bis 18. So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den Herrn anrufen, dass es soll donnern, dass er soll donnern und regnen lassen, damit ihr inne werdet und seht, dass ihr getan habt, was dem Herrn missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt. Und als Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen. An demselben Tag. Das ist vielleicht ganz gut, uns die Szenerie nochmal vor Augen zu führen. Ja, Ende Kapitel 11, das Volk ist da und feiert Saul, den neuen König. Und alle freuen sich. Ja? Strahlender Sonnenschein in Israel, ein Festmahl. Ja, es ist an demselben Tage, spricht Samuel, die Party soll euch so richtig verhagelt werden. Und zwar, weil der, den ihr hier gerade so feiert, von euch erwählt wurde anstelle von Gott. Und Gott sendet Regen und Donner. Und dann heißt es weiter, da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr. Und sprach zu Samuel, bitte für deine Knechte, den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Ja, durch das göttliche Donnerwetter erkennen die Menschen, dass sie gegen Gottes Willen gehandelt haben. Sie verstehen, dass ihr Ruf nach einem König falsch war. Sich einfach nur hineinreiht in eine lange Reihe von Sünde gegen Gott. Sie verstehen, sie hätten sich Gott anvertrauen sollen, auch in der Bedrohung durch einen äußeren Feind. Lieber Christ, wie ist das in deinem Leben? Gibt es Bereiche, in denen du dich von Gott abgewandt hast? Nicht mehr auf Gott vertraust? Wir sehen das hier bei Israel. Anstatt ganz auf Gott und seine Versorgung und seine Hilfe zu vertrauen, setzt das Volk damals die Hoffnung auf einen König. Einen König, wie ihn die Heiden hatten. Das, was sie bei den anderen sehen, das brauchen sie auch unbedingt. Wie ist das bei dir? Gibt es Dinge, von denen du meinst, dass du sie so dringend brauchst, dass du bereit bist, deine eigenen Wege zu gehen, Gott untreu zu werden, ihm nicht mehr zu gehorchen? Lieben, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir anerkennen, wir alle haben in unseren Herzen immer wieder eine Gier nach falschen Dingen. Und die Gier unserer Herzen, die Gier nach Dingen, die Gott uns gerade nicht gibt, kann so groß werden, dass wir entsprechend handeln. Ja, tatsächlich, wir werden dieser Gier folgen. Wir werden so handeln, wenn wir uns dazu verführen lassen, zu glauben, dass Gott nicht am besten weiß, wann wir was brauchen und er uns geben wird, alles, was wir brauchen zu seiner Zeit. Das Problem bei Israel war, dass sie immer wieder Gott vergessen haben, wie wir hier lesen. Und das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht mehr wussten, dass es Gott gibt. Die haben weiter ihre Feste gefeiert zu Gottes Ehre. Aber sie haben irgendwie doch Gott vergessen. Diese Gottvergessenheit ist eine Gottvergessenheit, die auch wir kennen. Sie hatten einfach vergessen, dass Gott gut und treu ist, dass Gott ein liebender Gott ist, der das Beste seines Volkes im Sinn hat, der das immer wieder erwiesen hat in seiner Treue und Geduld mit dem Volk. In all seiner Gnade, in all dem, was er dem Volk gegeben hat, bei all den Wohltaten, die er dem Volk gegeben hat. Und so auch wir, nicht? Wir verlieren das aus dem Blick. Wir vergessen nicht Gott komplett, aber wir vergessen, dass Gott wirklich vollkommen vertrauenswürdig ist. Lieber Christ, bevor du jetzt schaust, wem geht das so, schau in dein Herz. Ich weiß es aus meinem eigenen, und zwar aus der letzten Woche. Jede kleine Sünde, jede Lüge, die vielleicht gerade ganz gelegen kommt, weil die Wahrheit vielleicht Stress bringt, jedes Gieren nach etwas, von dem wir eigentlich wissen, dass es Gott nicht gefällt, all das ist doch Ausdruck davon, dass wir denken, dass das jetzt gerade besser für uns ist und wir es dringender brauchen oder wir es haben müssen, anstatt Gott gehorsam zu sein. Und deswegen haben wir es so dringend nötig, uns jeden Tag und immer wieder auf Gott zu besinnen. Besinn dich auf den Gott, der dich so sehr liebt, dass er seinen einen geliebten Sohn für dich ans Kreuz gegeben hat. Erinnere die Worte aus Römer 8, Vers 32, wo Paulus den Christen schreibt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und doch verlieren wir das so leicht aus dem Blick. Also nochmal, gibt es aktuell Dinge in deinem Leben, die Gott nicht gefallen? Dann ist es mein Gebet für dich, dass Gottes Wort für dich das tut, was damals das Zeichen des Donnerwetters tat. Dass Gott dich durch sein heiliges Wort vielleicht hier und jetzt überführt von deiner Sünde. Höre die Warnung aus Vers 15. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Ja, also fortgesetzter Ungehorsam gegen Gott ist gefährlich. Dieser geduldige und gnädige Gott wird Sünde nicht für alle Zeit tolerieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schließlich den Aufruf hören, mit dem Samuel seine Rede beendet und mit dem ich auch diese Predigt beenden werde, die Verse 20 bis 25. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar alle das Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es ist aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg. Nur fürchtet den Herrn und dient ihm treu, von ganzem Herzen. Denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Ja, also in Vers 20 sagt Samuel zum Volk Worte, die sehr passend sind für die Situation. Nicht? Am Ende von Vers 19 hieß es, dass das Volk sich sehr fürchtete. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Was für tröstliche Worte. Nicht? Die Menschen hatten ganz offensichtlich solche Angst vor Gott, dass sie sich vor Gott zurückzogen. Nicht anstatt zu ihm zu kommen, baten sie jetzt Samuel und sagten, bet du für uns, dass er uns nicht tötet. Und Samuel sagt den Menschen, dass diese Form von Furcht vor Gott falsch ist. Wir sollten nicht einfach nur versuchen, Gottes Gericht zu entgehen. Sie sind überführt von ihrer Sünde und alles, was sie tun, ist, bete du für uns, dass uns nichts passiert. Und ich glaube, auch heute erleben wir das manchmal. Ich glaube tatsächlich, dass auch Nicht-Christen das erleben, aber auch wir Christen erleben, dass das unser Gewissen uns manchmal überführt von Sünde. Und in dieser Situation gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und wenn du heute hier bist und du Jesus Christus noch nicht als deinen Retter und Herrn kennst, dann kann ich mir vorstellen, dass ab und zu dich dein Gewissen überführt davon, dass du nicht okay bist. Wenn dein Gewissen noch halbwegs funktioniert, wird das passieren. Und dann gibt es unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Und ich glaube, ein ganz typischer Weg, wie ein Nichtchrist versucht, mit dieser Anklage des eigenen Gewissens umzugehen, ist, das Gewissen zu betäuben. Bloß nicht mehr drüber nachdenken. Schnell ablenken, Fernseher an. Übrigens, Christen machen das auch. Ist noch viel blöder, aber wir sind so. Wir wollen nicht überführt werden von unserer Sünde. Wir wollen schnell das ausblenden. Dabei sollte unser Gewissen, das Gott uns gegeben hat, uns dazu bringen, zu ihm zu kommen, um bei ihm Vergebung zu finden. Das ist das, wozu Samuel die Menschen dort aufruft. Die jetzt erkannt haben, wir haben gesündigt. Die jetzt erkannt haben, es ist nicht alles okay. Die jetzt erleben bei diesem Donner mitten während der Trockenzeit, hier stimmt was nicht, da ist einer wirklich zornig auf uns. Und sie wollen sich verkriechen und sagen, bet du für uns, dass es irgendwie alles okay bleibt. Und Samuel sagt, das ist der falsche Weg. Fürchtet euch nicht, sondern kommt zu Gott. Nicht so, wie es hier zweite Hälfte von Vers 20 heißt. Weicht nicht vom Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Das heißt, das Volk hatte richtig erkannt, dass Gott sehr ernst zu nehmen ist, aber sie hat noch nicht erkannt, dass Gott zugleich gut und gnädig ist. Dass er sie wieder annimmt, wenn sie sich ihm zuwenden. All die Götzen, zu denen sie gegangen sind, da sagt er, die können euch nicht helfen, die sind nichtig, die sind nichts. Im Vers 21. Aber Gott ist ein gnädiger und ein geduldiger und ein mächtiger Retter. Ich sage mal betont, Gott bleibt seinem Volk treu. Lieber Christ, Gott bleibt dir treu, auch da, wo du mal untreu geworden bist. Auch da, wo du immer wieder untreu wirst. Gott ist treu. Daran hatte Samuel gerade Gottes Volk erinnert. Wie war das? Hatte Gott aufgehört, gnädig zu sein? Bei der fünften Sünde, bei der zehnten Rebellion? Nein. Seiner großen Gnade und Geduld war Gott immer wieder da, wenn die Menschen sich ihm zuwandten. Gott ist so erstaunlich geduldig und gnädig. Und der Herr identifiziert sich hier voll und ganz mit den Seinen. Er verstößt sie nicht, wenn sie sich gegen ihn versündigen, denn er sagt, ich habe euch zu meinem Volk gemacht. Und liebe christliche Gemeinde, das gilt in gleicher Weise auch für uns heute. Wenn Gott uns in seiner großen Gnade zu seinen Kindern gemacht hat, dann verbürgt Gott sich mit seinem Namen für uns. So wird das hier lesen im Vers 22. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Lieber Christ, Gott hat dir erlaubt, dass du seinen Namen, den Namen Jesu Christi, tragen darfst. Und er identifiziert sich mit dir. Und er will dich nicht verdammen. Er will, dass du zu ihm kommst. Er will dir Gutes tun. Deswegen sollten wir uns niemals in Furcht von Gott abwenden und versuchen, uns vor ihm zu verstecken. Wer das versucht, der hat ein Gottesbild, das falsch ist. So würde man reagieren, wenn ein gefährlicher Tyrann vor dir steht. Wenn du in einem Volk lebst, wo ein unberechenbarer, tyrannischer Regierungschef herrscht, dann willst du möglichst nicht auffallen. Auf leisen Sohlen, bloß kein Stress. Weil wenn der dich sieht in deiner Rebellion, dann geht der dir nach und dann gibt es Stress. Und ich glaube, manchmal denken wir so von Gott. Aber so ist Gott nicht. Gott sei Dank. Gott ist so gnädig und geduldig. Und er sieht uns, die wir immer wieder ihm ins Gesicht spucken, gegen ihn rebellieren, ihn ignorieren, unsere eigenen Wege gehen und Gott kommt und wirbt und sagt, kommt doch wieder her. Ihr seid auf Abwegen. Das ist wie ein absolut perfekter Vater, der sein Kind auf Abwegen sieht und nicht aufhört, sein Kind zu lieben und zurückzurufen hin zu dem guten Weg. Das sehen wir hier von Gott. Er ruft die Menschen zurück. Er sagt uns zu, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist und uns die Sünde vergibt. Und darin ist er treu und gerecht, weil Jesus Christus für die Seinen die Sünde schon bezahlt hat durch sein Blut am Kreuz. Schließlich kommt Samuel noch mal kurz auf sich selbst zu sprechen. Er sagt dem Volk zu, dass er weiter, auch jetzt, wo er seines Amtes enthoben ist, ein treuer Diener des Volkes bleiben wird. Ich sei aber auch fern von mir, sagt er hier, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg. Wir haben vorhin darüber nachgedacht, dass Samuel ein Vorbild ist, dem wir folgen sollten. Und ich möchte uns auch an dieser Stelle ermutigen, dem Vorbild Samuel zu folgen. Wenn wir einander sündigen sehen, dann ist es gut und richtig, einander mit der Sünde zu konfrontieren. Aber immer mit dem Ziel, dem anderen geistlich Gutes zu tun. Ja, wir wollen also nicht die Sittenpolizei sein, die immer so, oh, jetzt hat er gesündigt, jetzt sage ich dem das. Erst einmal wollen wir selber sehr bereit sein, uns ins Leben sprechen zu lassen, damit Menschen uns helfen können, wieder auf den guten Weg zu gehen. Und ja, dann wollen auch wir schauen, wo ist es unsere Aufgabe, für andere da zu sein. Nicht? Deswegen ist es so wichtig, dass wir einander kennen, dass wir Anteil aneinander nehmen. Das geschieht vor allem in Hauskreisen, in kleineren Gruppen, wo wir erleben, wie wir unterwegs sind. Dass wir einander ermutigen können, einander zurechthelfen können und einander helfen können, Gottes Wort besser zu verstehen. So wie Samuel es damals tat. Er würde sich versündigen, sagt er, wenn er aufhören würde, für die anderen zu beten, für das Volk zu beten und sie den guten und richtigen Weg zu lehren. Ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir eine solche Gemeinschaft sind, die einander so unterstützt im Gebet und im Praktischen ins Leben sprechen. Dabei dürfen wir wissen, dass wir einen noch größeren Fürsprecher haben, als das Volk Israel es damals in Samuel hatte. Wir haben Jesus Christus, der zu Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Was für ein Segen. Und so dürfen wir zu Gott kommen. Und so endet unser Text mit einem letzten Aufruf in Vers 24. Nun fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Und wir hören das und wir sagen, warte mal. Okay, vielleicht seid ihr müde, die Predigt schon lang, ich bin auch gleich fertig. Aber ich hoffe, ihr merkt, das klingt komisch. Wie war das gerade, wie hat er angefangen seinen Aufruf in Vers 20? Fürchtet euch nicht. Und was sagt er jetzt? Fürchtet euch. Nun fürchtet den Herrn. Okay, Samuel, Demenzerscheinung, was ist hier los? Wie passt das zusammen? Nun, natürlich passt das zusammen. Wir sollen Gott also nicht in solcher Weise fürchten, dass wir uns von ihm abwenden, dass wir vor ihm fliehen, dass wir sagen, jemand anders muss für uns beten und wir wollen bloß wegbleiben, weil wir Angst vor ihm haben. Er sagt, nein, so ist Gott nicht zu fürchten. Gott ist ein Gott, zu dem wir kommen sollen. Aber Gott ist ein heiliger Gott, der Sünde wirklich hasst. Er ist ein gerechter Richter, vor dem wir alle eines Tages stehen werden. Wir dürfen um seine Gnade und Geduld wissen. Aber das sollte uns niemals dazu bringen, dass wir, wenn wir von unserer Sünde überführt werden, einfach so weitermachen. Nicht? Gottes Gnade und Geduld ist kein Freifahrtschein für Sünde. Das macht Samuel hier am Ende deutlich. Bei all dem Aufruf an das Volk, Gottes Gnade zu erkennen, seine Geduld zu erkennen, sich daran zu erfreuen, macht er deutlich, wer nicht ernsthaft umkehrt, wer sich mit seiner Sünde anfreundet und in ihr verharrt, den wird Gott richten. Und so warnt Samuel das Volk samt König Saul. Und letztendlich warnt uns die ganze Bibel. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns in angemessener Gottesfurcht leben. Vor unserem gnädigen und geduldigen Gott. Er ist der Gott, der uns gerne alle unsere Sünden vergibt, immer und immer wieder. Deswegen lasst uns zu ihm kommen und bei ihm Vergebung und Veränderung suchen. Nur fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Ihr Lieben, wenn wir so leben, dann bin ich guter Hoffnung, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes die Worte hören würden, recht so. Ein tüchtiger und treuer Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude. Möge es so sein. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass wir dich kennen dürfen als einen heiligen Gott. Wir haben davon gesungen, heilig, heilig, heilig. Und zugleich dürfen wir dich kennen als einen Gott, der so erstaunlich geduldig und gnädig ist. Voller Barmherzigkeit und Liebe für uns, rebellische Menschen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du die unter uns, die noch nicht zu dir geflohen und bei dir Rettung gefunden haben, dass du sie anrührst durch deinen Geist, dass sie erkennen, wer du wahrhaft bist. Dass sie nicht vor dir fliehen, dich nicht ignorieren und versuchen, irgendwie gedanklich auszublenden, sondern dass sie zu dir kommen und bei dir Heil und Rettung und Segen erleben. Herr, und ich bete für uns alle, dass du uns immer wieder neu zeigst, wie gut du bist, dass du ein Wohltäter bist. Herr, hilf uns, dir mehr zu vertrauen. Gerade auch in dem Mangel, den wir erleben, zu wissen, du erlegst uns nichts auf, was nicht in letzter Instanz gut für uns ist. Hilf uns so im vollen Vertrauen auf dich zu leben, jeden Tag. Hilf uns, uns dir anzuvertrauen und dir zu dienen, aus ganzem Herzen. Amen.